Ihr hört Thoraz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel.
Guten Abend! Außerdem ist hier der Jan-Henrik Valendi.
Guten Abend. Außerdem Marc Braun.
Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic.
Hallihallo. Außerdem hier die Bianca Volz.
Hallo, mich gibt's auch. Der Marvin Klaus ist übrigens auch da.
Yay, und wir sitzen hier heute Abend und erfüllen unser Versprechen von vor 2 Wochen, das der Jan-Henrik abgegeben hat, dass wir über Animationen in der 3. Ausführung reden, nämlich diesmal...
Ich dachte schon in der 3. Dimension.
Ja, wow. Dreidimensionale Animation. Ja. Tatsächlich geht es um 3D-Animationen, denn um Animationen in Videospielen, die sind meistens 3D mittlerweile. Ja, und wir hatten jetzt ja schon 2 Sendungen zu dem ganzen Thema gemacht gehabt, haben uns jetzt ja auch schon mehr damit beschäftigt gehabt, wie das Ganze im Gameplay eingewoben ist oder mit den Charakteren eben zusammenhängt und wie man besonders auch gerade im Kampf mit Animationen viel bewirken kann und was Animation überhaupt allgemein macht und warum man es braucht in einem Spiel. Und wir hatten vor 2 Wochen am Ende der Sendung so ein bisschen einen Ausblick gegeben, dass da noch ein anderes Thema offen ist, was wir noch nicht angesprochen hatten, was Animation betrifft, was dann mehr die ja Nicht-Spieler-Objekte oder Nicht-Spieler-Charaktere betrifft größtenteils, nämlich das Environment und auch den Part, der so ein bisschen für die Immersion im Spiel zuständig ist. Und da hattest du, Jan, gesagt, dass das für dich ein sehr wichtiges Thema ist, weshalb ich an der Stelle auch einfach mal an dich übergeben möchte und dich fragen möchte, was genau macht es dann für dich zu so einem wichtigen Thema?
Wir haben sehr viel gesprochen darüber, wie die Hauptfigur, die Person, die man für gewöhnlich steuert, animiert ist. Wir haben darüber gesprochen, wie ihre Gegner animiert sind. Aber worüber wir nicht so viel gesprochen haben, ist über die Animationen in der Spielwelt. Und ich bin ja ein großer Freund des Open-World-Genres, so gerade im AAA-Bereich, so bei den Ubisofts und CD Projects und wie sie alle heißen, wo gerade so die Glaubhaftigkeit oder ja zumindest die Kohärenz einer Spielwelt wahnsinnig davon abhängt, dass da ganz viel drin passiert, dass da sehr viel passiert untereinander, also dass man das Gefühl hat, man befindet sich in einer Welt, die auch ohne das Zugegensein des Spielers irgendwie kohärent ist und in der Sachen passieren, obwohl das natürlich in den meisten Fällen nicht der Fall ist. So die Spielwelt funktioniert ja letzten Endes schon so ein bisschen eigentlich als so eine Art Attraktion um den Spieler herum.
Ja, deine blöden Villager arbeiten nicht, wenn du nicht da bist. Richtig faul.
Richtig, also unverschämt.
Sehr realistisch, würde ich mal sagen.
Aber das heißt, die Welt muss auch glaubhaft sowohl auf den Spieler reagieren, als auch auf Nicht-Spieler-Charaktere, die einfach ihren Dingen nachgehen. Und also das typische Beispiel, was ich da irgendwie immer hervorziehe, ist halt GTA 5. So, natürlich nicht nur, was da alles in dieser Welt passiert, wenn man da so durchläuft, dass man irgendwie auch ein Autounfall irgendwie passiert und das einfach so mehr oder weniger dynamisch irgendwie eingebunden ist in die Geschichte, auch wenn du daran gar nicht beteiligt bist. Wobei so
ja, das sollte man gar nicht meinen, ne? Dass du GTA mal an einem Autounfall nicht beteiligt bist in GTA. Ja,
als GTA-Spieler bist du natürlich trotzdem 95% der Autounfälle verantwortlich, die in dieser Welt passieren. Aber es gibt eben noch 5%, wo das nicht der Fall ist.
Von den 95% sind irgendwie auch wieder 90% beabsichtigt. Das muss man bei GTA auch sagen.
Du meinst, wenn die Polizei irgendjemandem hinten reinfährt und ihn dann verhaftet?
Ja, glaube ich, natürlich.
Das ist einfach nur eine realistische Darstellung der amerikanischen Polizei.
Ja, es ist gut. Realistisch.
Du bist für 95% der Unfälle verantwortlich, aber selbst ohne dich wären das verdammt viele Unfälle für eine Stadt.
Ja, nee, also ja, die Glaubhaftigkeit und die Nuance, die so eine Welt hat, liegt auch ganz, ganz viel in der Animation und in der Art und Weise, was da gezeigt wird, ne? Also wie die Leute sich bewegen, wie sie sich verhalten, wie auch die Umgebung, in der man sich bewegt, sich verhält. Ich habe gestern nicht aufgezeichneten Gespräch, wir haben manchmal auch solche Gespräche, Ludwig und ich, nicht so oft, aber passiert.
Hast du die nie.
Nee, aber ich hab dir ziemlich begeistert davon erzählt, dass so allein die Interieurs, die Inneneinrichtung der Autos in Cyberpunk 2077 wahnsinnig divers ist. Und das ist ja ein Spiel, was man aus der ersten Person spielt. Das heißt, das spielt schon eine relativ große Rolle. Und so, wenn du quasi in den Fake Bugatti da einsteigst, dann hast du eine sehr hochauflösende, mit kleinen Hologrammen versehene irgendwie Dashboard-Animationen, die quasi erst hochfährt, wenn man einsteigt und so. Und bei günstigeren Autos hast du mehr so einen monochromen Look für die Armaturenbretter, wo einfach mit relativ geringer Pixeldichte irgendwie kleine Displays angezeigt werden und so. Und das ist einfach für jedes Auto unterschiedlich. Für jeden Autotyp hat man da irgendwie ein eigenes Setup gebaut und eigene Animationen entwickelt. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, aber es sorgt dafür, dass die Welt in sich schlüssig und komplex wirkt. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Plus bei einer Welt, die dich aufnehmen soll, in der du dich irgendwie zurechtfinden sollst und du das Gefühl haben sollst, dass sie kohärent und ja, zusammenhängt ist.
Ich habe versucht, in einer Kundenanwendung NPCs zu platzieren, die wir hatten. Mhm. Und weil wir gerade einen Bahnhof visualisieren. Und weil das macht auch alles unglaublich lebendig. Also wenn da einfach Leute rumstehen und reden, also beziehungsweise wenn du durch so einen komplett leeren Bahnhof fliegst und sich nichts bewegt, nichts tut, vielleicht ein paar Uhrzeiger wegen oder so. Aber ja. Das ist super unangenehm. Du fühlst dich einfach nicht wohl. Während wenn Leute rumstehen und miteinander labern, ist es erstmal super immersiv. Ich habe nur versehentlich zu wenige gespawnt und dann stand da einfach so ein Typ einzeln rum und hat sich sehr, sehr angeregt mit der Bar unterhalten. weil die halt Rando-Animationen haben. Aber oder stehen, weißt du, stehen zwei beieinander und zeigen so übelst begeistert auf irgendeine Säule. Wow, ja, krass, diese Säule. Ich verstehe, dass ihr davon total fasziniert seid.
Du, vielleicht wirkt es ja, die Kunden Bahnhof sagen. Also, die Kunden sagen, die Säule ist aus irgendeinem Grund richtig toll, die gefällt uns.
Toller Bahnhof, den unterstützen wir.
Wo ist das etwa? Beton? Oh mein Gott! Schau dir das an!
Aber auf jeden Fall macht das sehr, sehr viel für die Immersion aus, auf jeden Fall. Also da habe ich es jetzt auch mit eigener Erfahrung mal merken dürfen.
Aber es sind ja auch wieder bisher, außer das mit dem Auto, dem Interieur, sind es ja auch bisher wieder Personenanimationen so. Ja, das kommt ja aber viel mehr dazu, was wir haben, was schon sehr früh war mit Flaggen, die im Wind oder Bäume, die so ein bisschen wackeln. Der Himmel, der sich bewegt. Es gab damals noch schon bei den alten Shootern dieser It-Himmel, der so ganz schnell über dich hinwegzieht, soll ja aber auch eine fremde Welt sein. Also da gab es ja auch schon ziemlich früh Beispiel von solchen Feuer war immer irgendwo so flackernd. Das Feuer, das aber auch nur aus irgendwelchen 2D-Dinger bestand. Deshalb aber,
also was 2D damals Events. In GTA 4 und in Watch Dogs 1 wahnsinnig beeindruckt hat, waren so wehende Blätter im Wind und so
ja,
die dampfenden Gullis, wo dann irgendwie so noch Dampf aussteigt. Und wenn man mit dem Auto drüber fährt, dann ist der so mitgeweht.
Gut, das ist streng genommen eine Simulation, keine Animation, aber ich glaube, wir werfen es in einen Topf.
Ja, so wie viele von unseren Animationen heute sind denn überhaupt tatsächlich 3D? Also ich muss da immer an Dear Esther denken, zumindest ist es kein Videospiel.
Oh mein Gott, mach mal diese Diskussion wieder auf.
Warum denke ich jetzt an Dear Esther?
Ja, aber muss ich auch irgendwo sagen, so früher war ja 3D.
Aber kann ich das kurz noch
vorstellen? Nein.
Ja, natürlich.
Aber in Dear Esther, das war eines von den Spielen, davon gibt es natürlich mehrere und Dear Esther ist jetzt nur ein Beispiel. Aber da gab es diese schöne Situation, bei der sich das Gras immer schön im Wind wiegt und dann schaust du einfach direkt auf den Boden und du siehst, dass das Gras einfach nur alles so 2D-Texturen sind, die einfach aus dem Boden rausstehen und sich immer einfach nur in die Richtung von dem Spieler drehen. Wenn du nach unten schaust, hast du wie so Baumringe aus Gras um dich herum.
Das ist aber auch vollkommen normal. Also das wird teilweise immer noch so gemacht, weil das einfach performance-technisch
sinnvoll ist. Was heißt teilweise?
Auf jeden Fall, aber wie oft passiert sowas? Also wie viel von unseren 3D-Animationen sind überhaupt wirklich 3D und nicht einfach nur 2D, das schön gedreht wurde?
Oftmals steckst du auch mehrere Planes ineinander, dass du quasi wie so, ich meine, du kennst auch diese 3D-Pappaufsteller.
Die Büsche sind meistens so gemacht, dass sie einfach so ineinander, das ist so 2D-Planes, die ineinander sind. Aber tatsächlich, das erste, da haben sie tatsächlich alles in 3D gemacht. Das erste 3D-Feuer, das ich jetzt gesehen habe vom Alter her, war tatsächlich im ersten Quake, bei Infora in vielen Sachen. Und das sind jetzt einfach echt nur zwei Objekte, die immer gespawnt wurden, nacheinander. Also es ist im Endeffekt ist es eine Live-Animation im Ding, weil es wird immer das eine Feuerobjekt und dann das andere Feuerobjekt. Wird immer unsichtbar und sichtbar gemacht und so wird quasi die Feueranimation im ersten Quake gemacht. Aber es sind 3D-Objekte, also es ist eine 3D-Animation.
Wow. Okay, also meine große Erkenntnis, was so Feueranimationen angeht, kam in Mad Max, das wirklich fantastisch aussehende Explosionen hat. Also die sehen wirklich großartig aus, sind sehr, sehr detailliert animiert. Und dann habe ich, Mad Max hat einen großartigen Fotomodus, den man mit einer ziemlich schnell und einfach bedienen kann, was mich nach wie vor stört an Cyberpunk, dass dieser Fotomodus viel zu umständlich ist. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber Mad Max hat einen großartigen Fotomodus. Und da habe ich dann aber festgestellt, als ich um eine Explosion mit der Kamera rumfahren wollte, dass die sich super weird verhalten hat, bis ich dann gerafft habe, oh, das ist natürlich kein 3D-Objekt, sondern das sind einfach 2D-Animationen, die sich zum Spieler hinrichten, beziehungsweise in diesem Fall zur Kamera. Und die haben sich dann weird mitgedreht und ich war irritiert davon.
Ja, normalerweise sind auch 3D-Feuer eigentlich aus ganz vielen kleinen 2D-Sprites zusammengesetzt.
Ja, genau.
Ja, oder in manchen Fällen jetzt mittlerweile auch so, dass es tatsächlich Voxel-Simulationen sind, dass du quasi lauter kleine Cubes quasi hast, die einen Emitter darstellen und aus denen dann quasi Partikel rauskommen.
Aber 3D-Partikel sind immer noch, glaube ich, einigermaßen Rarität, ich weiß es nicht. Ich spiele keine modernen Spiele, außer auf der Switch und die haben PS2-Qualität.
Also was mich zum Beispiel, das ist ja auch wirklich eine 3D-Animation, wirklich begeistert hat, waren zum Beispiel die Planen in Killzone, in den Killzone-Spielen, die dann entweder irgendwo dran hingen oder schon so halb weg hingen und dann im Wind flackert. Da ist bestimmt keine Windsimulation drin, sondern das ist einfach nur dieselbe Animation, die immer abspielt. Solche Sachen belebt es dann wirklich. Wenn du dann, vor allem wenn du mal solche Objekte dann auch hast, die in der wahren Welt oft vorkommen, aber in Spielen selten vorkommen, nämlich Planen. Also, und dann die sich auch noch schön im Wind bewegen. Das beeindruckt dann schon. Das belebt dann die Welt schon extrem, ja.
Das fährt mit dem Boot durchs Wasser und das zieht tatsächlich irgendwelche Streifen hinter sich her.
Gerade so Sachen. Benni, sag erst deins.
Ja, was ich zum Beispiel auch noch interessant fand, war eher die Art und Weise, wie Charaktere animiert werden und dass mir dann irgendwann dieser gruselige Moment kam, wo ja deine Kamera in Charaktere reinklippen kann oder konnte. Dann hast du plötzlich einfach irgendwelche Mashes von Köpfen oder sonst was gesehen innerhalb dieser Animationsfigur und hast du plötzlich gemerkt, ja Moment, es ist ja nicht voll animiert, es ist ja nur so eine Hülle, so eine Luftblasenpuppe.
Das ist bei Polygonmodellen so viel gewünscht, wird auch die Rückseite davon nicht gerendert.
Was hast du gedacht, was da drin ist?
Ich habe irgendwie zumindest gedacht, so, okay, diese Fläche könnte man ja irgendwie zumindest füllen mit Schwarzfläche oder sowas, aber es einfach leer zu lassen, ist natürlich auch eine Lösung.
Ja, das Thema ist, dass ja die Charaktere tatsächlich nur aus effektiv Texturen bestehen, die halt auf was drauf projiziert sind. Und du hast halt einfach nur deine Projektionsfläche, die aussieht wie ein Mensch in dem Fall. Und wenn du hinter der Projektionsfläche bist, dann siehst du halt einfach nichts, weil das so ein bisschen wie ein einseitiger Spiegel ist.
Ja, aber das musst du dir auch erstmal irgendwie als Spieler denken, weil normalerweise erwartest du ja sowas nicht, bis das dann dieser Moment dann auftaucht. Dann hast du irgendwelche ugly Faces.
Ja, natürlich.
Aber das ist das Schöne das ist das Schöne an Videospielen, dass man dann doch irgendwie immer an die Grenzen kommen kann und dann da experimentieren kann, wo die Illusion mit den ganz vielen schönen Animationen auseinanderfällt und merkt, oh, da hat das Spiel einfach nicht mit gerechnet, dass ich jetzt hier hinlaufe.
Das auf jeden Fall, aber Jan, was du da gerade ansprichst, ist ein guter Punkt. Den greife ich jetzt einfach mal direkt auf und sage, wir spielen jetzt ein klein wenig Musik und sind dann gleich hier wieder zurück bei Horaz 886 Gamekeeper und reden dann tatsächlich mal auch so ein bisschen darüber, was Immersion in Videospielen ausmachen kann an Animationssachen. Und wo besonders kleine Details versteckt sind in Spielen, die einem dann doch ein bisschen mehr diese, ja, gefakte Lebensechtheit bieten können. Naja, auf jeden Fall viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier Jan-Henrik Wallendi.
Ja, hi. Benny Sliskovic ist auch da.
Ja, hallöchen, ebenso sitze ich, der Marc Braun.
Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz.
Hallo, vergessen wir nicht den Ludwig Beutel.
Guten Abend! Außerdem ist hier, War der Benny schon dran? Sonst ist hier nur noch der Marvin Klaus.
Ja, ich bin der Einzige, der übrig ist. Ich habe gewonnen. wir sitzen hier heute Abend zusammen, reden über Animation. Genauer gesagt ist das ja die dritte Sendung, die wir zu diesem Thema machen. Heute geht es tatsächlich so ein bisschen eher um das, was um den Hauptcharakter herum passiert in einem Spiel. Wir hatten es jetzt schon so ein bisschen davon, wie man ja die Welt um den Spieler herum lebhafter gestalten kann, was es alles an Arten von Animationen gibt, die man so in seinem Environment finden kann. Und Jan-Henrik hat auch schon so ein bisschen gesagt gehabt, dass er das gerade in Open-World-Spielen immer so toll findet, wenn Animationen einfach auch mal auffallen und man einfach mal daneben stehen kann und sehen kann, oh, da passiert ja irgendwas, ohne dass ich damit interagiere. Sind wir jetzt auch an einem Punkt, wo wir gerade vor der Musikpause auch schon kurz darauf zu sprechen gekommen sind, dass gerade Animationen, die eben nicht vom Spieler selbst hervorgerufen werden, sondern einfach so in der Welt passieren, meistens auch dazu dienen, die Immersion zu erhöhen und natürlich auch dem Ganzen zuträglich sind, dass man in dieser Spielwelt einfach das Gefühl hat, dass sie sich realer anfühlt. Und da gibt es ja verschiedene Art und Weisen, wie das Ganze erreicht werden kann. Also mir fällt da jetzt in der Stelle zum Beispiel ein, dass es gerade eben bei so Spielen wie bei The Division der Fall ist, dass da zum Beispiel wilde Tiere rumlaufen, die dann immer mal wieder irgendwo an den Straßenecken vorbeikommen oder irgendwo im Hintergrund halt auch einfach die Mobster, die dann durch die Straße laufen, halt auch mal irgendwelche Zivilisten bedrohen oder ja, Dinge überfallen und mit ihren Schusswaffen irgendwie Blödsinn anstellen und sich besaufen und so Zeugs. Was halt auch dazu führt, dass man das Gefühl hat, ja, diese Welt ist lebendig und ich bin da halt einfach Teil davon und nicht diese Welt dreht sich quasi nur um meinen Charakter und meine Handlung.
Aber das kann ja dann auch schnell wieder in die andere Richtung umschwingen, wenn man merkt, dass so gewisse Interaktionen nur um einen herum passieren zu scheinen. Also so, ich denke immer an das Beispiel GTA 5, wo dann gelegentlich mal so jemand ausgeraubt wird und du hast dann die Möglichkeit, hinterher zu rennen und den Dieb irgendwie zu stellen, beziehungsweise es ist GTA, also umzubringen in den meisten Fällen. und dich dann entscheiden kannst, ob du das gestohlene Geld zurückbringst oder ob du das behältst. Aber so, das passiert natürlich dann nur um dich herum und vermutlich nirgendwo sonst in der Stadt, weil das wäre sehr, sehr ineffizient, wenn das so zufällig irgendwie 2 Kilometer von dir entfernt auch animiert werden würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Aber das merkt man dann natürlich an einem gewissen Punkt, dass man bemerkt ein bisschen das Uhrwerk, was sich um einen herum bewegt.
Ja, natürlich. Und das ist ja auch gerade die große Schwierigkeit mit solchen, ich nenne es jetzt mal gescatterten Animationen, dass, wenn sie sich einfach zu oft wiederholen, dass dann einfach auch die Immersion wieder abnehmen kann, dadurch, dass man einfach merkt, dass da ein Muster dahinter ist oder dass sich Sachen eben wiederholen. Und dass du zum Beispiel das 10. Mal an derselben Verkehrsunfallsituation vorbeiläufst oder irgendwie.
Fühlst du dich eher, als wärst du in so einer Zeitschleife gefangen.
Eben, oder dass halt du jetzt schon 3 Tage in Folge innerhalb des Spiels an demselben Haus vorbeigelaufen bist und die Polizisten noch immer vor der Türe dort stehen und versuchen reinzukommen.
Die sind halt einfach ziemlich scheiße.
Das ist ein großer Einsatz. Also. Und GTA soll ja auch, zumindest das eine Spiel, soll ja auch New York darstellen. Ich glaube, dass da viele Unfälle sind und viele Banken überfallen würden oder so. Ich glaube, die Leute sehen das wahrscheinlich 5-mal am Tag. Deshalb ist es vielleicht sogar normal und richtig so.
Ja, aber wenn ich mir überlege, dass in GTA Online seit mittlerweile was 10 Jahren, die Baustelle wirklich keinen Schritt weiter gekommen ist.
Das ist sehr realistisch.
Es klingt eher nach Stuttgart.
Klingt einfach nach einem gut geölten Mafia-Geschäft mit Geldwäsche über Bauunternehmen.
Ja, gut, das passt.
Aber es kommt halt auch irgendwie auf das Spiel an, ne, was du haben willst, wie wichtig solche Animationen sind. Also gerade zum Beispiel Animal Crossing, um das mal wieder reinzubringen, finde ich es unglaublich wichtig, dass irgendwie Sachen variieren, dass es lebendig wird, weil du läufst eigentlich nur einen ganzen Tag über deine Insel und versuchst, irgendwelche Sachen hübsch zu machen. Wenn dann deine Bewohner einfach mal irgendeinen random Scheiß machen, also irgendwas Neues essen, irgendein Körbchen rumtragen, plötzlich anfangen, auf dem Festplatz zu grillen, was sie irgendwie auch nur relativ selten machen, also einfach enorm variieren, da bringt das total Leben da rein. Während ich mir gut vorstellen kann, dass es halt Spiele gibt, in denen dich das jetzt nicht wirklich interessiert, ob der Charakter Charakter, an dem du da vorbeiläufst, zum 10. Mal das Gleiche macht.
Ja, klar. Also ich meine, es ist ja auch immer eine Frage dessen, wie groß der Fokus darauf liegt. Also ich meine jetzt, es gibt Animationen bei NPCs ja nicht nur bei irgendwelchen Third-Person- oder First-Person-Spielen, sondern auch gerade bei sowas wie City Skylines hast du ja auch Parks und so, wo dann deine kleinen Sims durchlaufen. Sims in dem Fall mit C geschrieben, weil City Skylines und nicht SimCity. und die machen dann halt tatsächlich
gar nicht echt.
Ja, die machen dann tatsächlich einfach auch immer nur repetitive Dinge. Also wenn du die Schach spielen lässt, dann wiederholen sie dieselben zwei Züge in Endlosschleife.
Die sind auch einfach ziemlich schlecht in dem
sehr subtile Namensgebung, aber also.
Ja, klar. Nee, aber das ist tatsächlich was, wo ja auch immer wichtig ist zu bedenken, dass da klar auch Arbeit dahinter steckt, diese Charakter zu animieren. Allerdings ist es dann halt so minimalistisch gehalten, dass du als Spieler erkennen kannst, was sie machen. Aber es trotzdem nicht so der Fokus darauf liegt, dass du da jetzt 10 Minuten drauf bleibst und sie jedes Mal was Neues machen, wenn sie sich bewegen.
Ja, das ist dann mehr eine Frage von Zweckdienlichkeit. Ne? Dass halt du verstehst, okay, das ist das Konzept, was hier vermittelt werden soll. Und mehr passiert dann nicht. Marc, ja?
Nee, ich dachte, du wärst fertig.
Also ich hätte jetzt den Bogen geschlagen zu so das Level an Detail, was in so eine Animation und auch in die Animation von einer Welt fließt, kann ja auch wirklich tatsächlich dem Zweck dienen, wir versuchen hier eine möglichst realistisch wirkende Welt zu machen. Also das Go-To-Beispiel dafür ist, glaube ich, sowas wie Last of Us Part 2, was so in die Interaktion mit der Welt wahnsinnig viel Animationsarbeit reinsteckt, wo dann wahrscheinlich Armeen von hochtalentierten, hochqualifizierten Animateuren, ist das falsche Wort? Animatoren, ja. Animateure sind die Leute, die Gäste
sind machen. Sind auch teilweise Amateure, ja.
Und nicht zu verwechseln mit Amateuren.
Ja, stimmt.
Animationssklaven nennt man das, glaube ich.
Genau, ja, also die haben da wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt, damit es wirklich super realistisch aussieht, wenn Ellie da eine Tür aufmacht und die Tür hat irgendwie, kann in allen Öffnungsgraden stehen bleiben und wenn sie wieder zuschlägt, dann passiert genau das, was mit Ellie was passiert.
Nein, die Tür hat wieder zugeschlagen.
das sind immer die schwierigsten Gegner im Spiel.
Wenn ich das vergleiche mit Minecraft, damit wir das auch, ne? Gamekeeper Bingo haben wir jetzt auch noch abgehakt. Da hat eine Tür genau zwei Modi, einmal offen und einmal geschlossen und dazwischen passiert nichts. Da ist keine besondere Animation. Ja. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Minecraft deswegen ein schlechteres Spiel ist als Last of Us Part 2.
Ja, klar.
Also es ist einfach passend für Minecraft. Also.
Ja, was ist der Zweck dahinter? Was ist die Idee dahinter? Minecraft versucht keine besonders krass emotionale Geschichte zu erzählen, wobei ich durchaus eine Menge emotionaler Momente in Minecraft hatte. Aber der
Anspruch... Okay, Jan Henrik, ja, aber du betreibst es auch, wenn du heulst, nur weil ein Schaf gestorben ist.
Sorry, aber um auf die Welt mal wieder direkt zurückzukommen, weil vieles haben wir jetzt auch wieder wie von Charakteranimationen, die Welt bevölkern, aber es gibt ja auch Möglichkeiten. Ich meine, ein Spiel heißt nicht umsonst mit Namen Breath of the Wild, weil sich da wirklich jeder Grashalm im Wind bewegt, weil sogar Wolken über dich ziehen und Schatten über dich bringen und so Zeug.
Wobei, da muss ich wieder schon ein bisschen dagegen kontern. Ich habe mir das jetzt vor kurzem gespielt und mir ist aufgefallen, dass das Ganze auch so ein bisschen mit diesen 2D-Animationen spielt.
Aber es sind Animationen, also.
Genau, es sind Animationen, aber auch alles irgendwo halt runter reduziert, damit eben so viel auf dem Bildschirm drauf passt. Also es sind auch sehr simple Formen.
Ja, aber es ist...
Ich wollte gerade sagen, du meinst, es ist für die Switch optimiert.
Genau.
Nee, aber es ist ja auch nur ein Beispiel. Ich hätte es auch Dragon's Dogma sagen können, wo wirklich die, wenn du in der windstarken Umgebung bist, da die Bäume einfach und Büsche wackeln bis zum geht nicht mehr und du einfach den Unterschied merkst. Also, dass sich da wirklich die Welt am Bewegen ist und ich habe nur noch das eine Bild von Breath of the Wild, wo man dann nicht in den Himmel schaut, sondern nur auf den Boden, aber man kann trotzdem sehen, dass sich eine Wolke über einen drüber schiebt oder solche Sachen. Also das belebt einfach, ohne dass da jetzt eine Person sich bewegt, belebt einfach die Welt unheimlich. Also.
Meine Assoziation ist da The Witcher 3. Ich weiß, Marc gegenüber The Witcher 3 positiv zu erwähnen, ist gefährliches Terrain, aber so, wenn ich irgendwie...
Du bist weit genug weg, du bist
wenn ich mich daran erinnere, wenn so über diese Graslandschaften der Wind weht und du merkst wirklich, wie die ganze Landschaft da mitgeht, da ist dieses Spiel auch teilweise echt wirklich wunderschön.
Weißt du aber, was Witcher hat, was Breath of the Wild halt nicht hat?
Geralt von Rivia.
Eine Nvidia RTX-Grafikkarte.
Was?
Das, ja, hat, das hat das Spiel selber.
Grafikkarte? Wow.
Werbung.
Wow. Ja, gut.
Ah, wir hatten Werbung noch nicht. Stimmt. Ja, nee, ja, ja.
Aber das ist tatsächlich was, was ja nicht nur da der Fall ist, sondern was mir besonders, wo ich jetzt drüber nachdenke, in den Far Cry-Spielen aufgefallen ist, dass da einfach die Natur super gut animiert ist, dass du einfach Tiere hast, die da wild durch die Gegend laufen, dass du teilweise auch einfach NPCs hast, die irgendwo, gerade in Far Cry 5, am Rand stehen vom Fluss und angeln. Und dann halt auch einfach, ja, so das Gefühl hast, dass du wirklich irgendwie in einer Welt lebst, in der auch andere Leute leben in diesem Spiel und in der, ja, diese Leute halt auch ihre eigenen Tagesroutinen haben und nicht einfach nur immer irgendwo zufällig in deiner Nähe halt ihre komischen Ploppable-Animationsstandorte haben, wo sie hinlaufen und dann halt diese vorgefertigte Animation machen.
Gibt es so komische Wildschweine, die rumlaufen. Und ich wusste erstmal nicht, ob die aggressiv sind oder nicht. Bin dann einfach mal stehen geblieben und habe abgewartet, weil die halt auch verschiedene Animationen machen und sich mal im Gras wälzen oder so. Mhm. Und dann kam dieses Ding plötzlich auf mich zugerast und ich so, oh, 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 oh. Und plötzlich furzt mich das einfach so an und geht wieder.
Wie echte Tiere.
Das war, das, ich meine, das passt sehr schön in den Spirit von dem Spiel. Also ich habe mich nicht beschwert.
Aber gerade so Städte haben oft ein Problem, gerade auch The Witcher 3 Novigrad, es hat so bei mir eigentlich die Immersion zerstört, weil es einfach das nicht darstellt. Da ist mir so eine unbelebte Stadt wie in Bloodborne echt lieber, weil die kommt mir dann tatsächlich noch wie eine richtige Stadt vor, obwohl die eigentlich so nachdem alles korrekt war, aber es ist immer noch ein Problem. Und GTA ist da wirklich herausragend, was es angeht, weil es ist eins, ich habe 4 eher im Kopf so ein bisschen, eine der wenigen Städte, die wirklich den Eindruck macht, okay, es ist eine belebte Stadt, da passiert was. Ja. Wenn sogar auf einmal die Polizisten im Regen diese Plastikdinger auf dem Kopf aufhaben oder sich anders, die Leute sich bei Regen anders verhalten oder sowas. Ja. Aber das ist dann schon was, ja, wenn oder rein auch Death Stranding. Wenn die Leute, wenn es Regen anfängt, auch die Gegner auf einmal unter die Plan rennen oder sowas, ja, und einfach auf sowas reagieren, wo normalerweise nur ein Effekt ist und so. Das wirkt dann schon dementsprechend. Das sind auch einfache Sachen, was es auch schon dann gibt, Sheriff Colossus. Wenn auf einmal unterm Pferd so wirklich, je nachdem wie schnell es läuft oder anhält, verschieden große Steinbrocken oder so Dreck so, ja. In verschiedene Richtungen einfach.
Gerade vom Pferd.
Sag nichts vom Pferd in Metal Gear Solid, okay?
Nein, nicht von Metal Gear Solid, sondern von Red Dead Redemption 2. Das waren keine
Dreckpoppen. Nein, wir reden jetzt nicht über Red Dead Redemption Pferde, bitte.
Ich möchte das ganz kurz einfach nur erwähnen, weil das ja in dem Spiel besonders nochmal herausgestochen hat, dass da einfach sich Zeit genommen wurde, die Tiere irgendwie so realistisch wie nur möglich zu animieren und du dann halt auch tatsächlich seltsame Dinge hast, wie dass das Pferd auf Temperatur reagiert und dementsprechend unterschiedlich aussehend ist und ja.
Das heißt auch die Preiskalkulation für Red Dead Redemption, die ganze große Welt, Hälfte, Pferde, Teile, die andere Hälfte. Genau. der Zeit, Geld und so weiter. Ja.
Ich will mir die Referenzvideos nicht anschauen.
In dem Fall, ich meine, es ist sicherlich geil, vor Rockstar Games zu arbeiten. Aber nachher bist du der Typ, der das machen muss.
Ja, aber ich finde irgendwie, dass man da dieses Detail wie so eine Eiterbeule aufgehen ließ. Es ist irgendwie, weiß ich, so ein Detail, was jetzt nicht so besonders ist, meines Erachtens. Es ist halt ein schönes Detail, aber halt ja, nur ein Detail.
Nicht so unglaublich revolutionär oder so.
Nee,
ja, auf mich halt wirkte das auch wie so ein Prestige-Detail. Also das haben die eingebaut, damit sie es im Marketing erwähnen können.
Vermutlich. Aber ich würde an der Stelle nochmal sagen, wir machen eine kleine Musikpause, sind dann gleich hier nochmal zurück bei Horaz 886 Gamekeeper und reden dann noch ein letztes Mal über Animation in Videospielen und über Immersion in diesem Kontext. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder zurück. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic.
Ja, schönen guten Abend. Ebenso hier der Ludwig Beutel.
Guten Abend. Außerdem mit von der Partie ist Jan-Henrik Valenti.
Ich wünsche einen mittelmäßigen Abend. Marc Braun ist auch da.
Hallo, von mir kriegt ihr wieder einen guten Abend und die Bianca Volz ist auch da, um dich auszugleichen.
Hoffe, ihr habt einen Abend. Marvin Klaus ist auch da.
Und ich sitze abends hier mit euch allen rum und wir reden über Videospiele. Um genauer zu sein, reden wir über Animationen in Videospielen. Ja, und um das nochmal ein bisschen einzugrenzen, tatsächlich heute über Environment-Animation und auch über Immersion durch Animation. Und wir sind jetzt schon einigermaßen querfeldein durch die Videospielelandschaft durchgewandert, haben uns an ein paar Beispielen aufgehangen, haben da drüber erzählt, was diese Animationsbeispiele beitragen können zum Spielerlebnis, wo es tatsächlich was Gutes bewirkt, wo es eher was Schlechtes bewirken kann. Und du, Marc, hattest jetzt noch ein kleines Thema, wo du auch noch ein bisschen einbringen wolltest, bevor wir langsam zu einem Fazit kommen. Deshalb möchte ich dir an der Stelle einfach mal das Wort übergeben.
Ja, viele von den Dingen, die wir gerade aufgezählt haben, von flackerndem Feuer oder Tiere, die irgendwo oder Vögel, die irgendwo wegfliegen oder Rauch, das irgendwo rauskommt oder irgendwas, was sich einfach bewegt im Level. Was hat man noch? Die Plan hat man so. Ja, das soll ja auch ein bisschen so die Aufmerksamkeit von Spielern auf sich ziehen und auch so ein bisschen Weg durchs Level führen oder auch Ausgänge zeigen. So flackerndes Licht wurde da oft zurückverwendet. Oder, Valve und Naughty Dog haben zum Beispiel Vogelschwärme oder einzelne Tiere, die irgendwo wegfliegen, dass entweder die Richtung, wo sie sich bewegen, auf einmal hingucken, Aufmerksamkeit gehen soll und dass da der Weg hingeht oder dass die Blickrichtung nachverfolgt werden soll. Und so werden ja auch zum Beispiel Level-Architektur wird ja auch so gemacht, dass es irgendwelche, wie bei Bildern, dass es so Linien bildet und Rahmen bildet, die dich irgendwo drauf aufmerksam machen. Und mit Bewegung ist es ja genauso. Also, und das deshalb viele von diesen Dingen, die wir aufgezählt haben heute, verfolgen ja auch so ein bisschen diesen Zweck. Manchmal relativ banal mit hier ist es halt hell oder hier flackert was oder hier bewegt sich was. Manchmal auch ein bisschen komplexer. Und deshalb ist es ja nicht nur, dass es immersiv sein soll oder die Welt beleben soll oder dich irgendwie glaubhaft machen soll, sondern auch seit jeher so ein bisschen, nicht seit jeher, seitdem das ein bisschen ernsthafter betrieben wird, auch so ein bisschen Levelführung und Spielerführung. Und das ist auch noch so ein wichtiges Thema. Und es ist, glaube ich, uns allen schon mal so ein bisschen untergekommen. Mir fällt da bei Uncharted ein zum Beispiel, wie irgendwo so, die haben eben mit Gelb, Gelb ist ihre Signalfarbe, hier kann ich was machen, dass es so gelbes Tape oder im Wind irgendwie rumflackert. Und das ist auch die Richtung, wo man da hingehen soll. Da ist alles drumherum statisch, aber dieser eine Durchgang, wo man im Endeffekt rein muss, da flackert halt so Tape rum und sowas. Ja. Mhm. Sowas wird sehr gern verwendet. Und das ist ja sicherlich allen auch irgendwo mal untergekommen. Außer
ist aber auch ein interessanter Punkt, dass man Animationen dadurch effektiver machen kann, indem man sie reduziert einsetzt oder halt sehr gezielt und sparsam einsetzt.
Genau, genau.
Ja.
Ich habe gerade verstanden, das ist ein uninteressanter Punkt.
Also Marc, das war wirklich außergewöhnlich uninteressant.
Ja, okay.
Marc, erzähl bitte was Interessantes.
Ich sehe es ein, ja. Wir reden wieder über die Pferde, okay, das war interessant.
Das ist ja auch was, wo man so im Prinzip im Dienste von Spielerführung, von Gameplay im Prinzip ein Stück weit das falsche Ideal von Realismus aufgibt und sagt. Und der Spieler merkt das bis zum gewissen Grad natürlich auch, dass das jetzt nicht die Spielwelt so gebaut ist, weil das halt so wäre in der echten Welt, sondern damit man da gut durchkommt und damit man da eine gute Erfahrung hat und dass irgendwie eine Form von Fantasie umgesetzt wird. Und ich glaube, weil ich vorhin auch den Punkt gemacht habe, dass man das ab einem gewissen Punkt dann auch ein bisschen auseinanderfällt, so möchte ich jetzt hier noch ein bisschen den entgegengesetzten Punkt machen und sagen, wir Spieler sind erstaunlich tolerant, was solche Diskrepanzen angeht. Und wir akzeptieren, glaube ich, im gewissen Punkt auch intuitiv, dass das ist, was das Spiel macht, um uns eine gute Erfahrung zu
geben. Wenn es die Leute überhaupt bemerken, das muss man auch sagen. Also oftmals kriegen die es ja gar nicht bitten, denken, hey, ich habe das sehr schnell gefunden oder bin da Mann, sehr bin schnell drauf gekommen. Genau, Mann, bin ich clever. Das sind die besten Spiele, die...
Das denke ich nie.
Oh, danke.
Dann spielst du die falschen Spiele. Also, ja, genau. Aber ja, genau, das ist es ja. Man kommt mir klar. Plus, ich finde auch, wenn die Spiele nicht nur ihren Ablauf haben, also wie so Open-World-Spiele meistens haben, sondern auch wirklich so mal Momente reinkommen, also geskriptete Momente, wo sich die Welt tatsächlich so ein bisschen verändert. Wir hatten es von Last of Us 2, ist es oft so, dass du hast ein großes Stück an Welt, das du bereisen kannst, aber sobald irgendwas passiert und du fliehen musst oder so, verändert sich es auch. Und es macht es für mich auch wieder so ein bisschen realistischer, weil es ist einfach nicht alles immer dasselbe Ablauf. Manchmal ist, kommt halt einfach irgendwas mal so in die Richtung. Und deshalb kann sowas, was, wo eigentlich ein Skript ist, wo eindeutig eine Regie dahinter ist, kann es auch wieder lebendig machen, weil irgendwas passiert. Also, ja.
Ja, eindeutig. Falls jetzt jemand noch was Kleines zum Hinzufügen hat, würde ich sagen, ist jetzt der Punkt. Ansonsten würde ich langsam mal zu einem Fazit überleiten wollen. Wie seht ihr das?
Ich würde sagen, machen wir das Fazit.
Ja, wird nach 3 Sendungen Zeit, würde ich sagen.
Ja, wer kann denn am besten von uns allen das mal so zusammenfassen? Ich meine, es ist jetzt ja doch schon einiges zusammengekommen über diese 3 Sendungen. Deshalb, Marc, möchtest du
mal, oder Jan? Ja, Marc. Nee, ich mache den Anfang, weil ich habe die erste Sendung gar nicht, war ich gar nicht dabei. Und dann können wir vielleicht ein bisschen ergänzen. Also, was für mich durchgekommen ist, ist natürlich, auch wenn wir vorhin so ein bisschen den Punkt gemacht haben, dass die Komplexität oder die Aufwendigkeit einer Animation nicht unbedingt relevant ist, um tatsächlich das Ziel zu erreichen, kann natürlich das wahnsinnig viel dazu beitragen, um bei unserer heutigen Sendung zu kommen, irgendwie die Immersion zu erzeugen oder um bei der Sendung von vor 2 Wochen zu bleiben, etwas über den Charakter auszusagen, um auf das Gameplay hinzuweisen, um dem Gameplay zu helfen. Und ich glaube, da kann man auch nochmal irgendwie so ganz sentimental nochmal die Wertschätzung für die Tonnen von Animatoren und was da so drumherum an Jobs noch so existiert, aussprechen, die da irgendwie oft, glaube ich, dann doch untergehen als so die Menschen, die tatsächlich irgendwie eine wichtige Rolle spielen im Bereich. Ich meine, die Videospiele sind eh nicht so ein Bereich, wo viele Namen genannt werden, was so die Entstehung angeht, aber wenn, dann sind es halt oft Director oder irgendwie Autoren. Und die,
ich sag nur, Sid Meier's oder Tom Clancy's.
Ja, oder Kojima. So, das, der
hat
das ja
auch nicht alles selbst. Niemand denkt an den Typen, der ein Jahr lang an Batmans Umhang gearbeitet hat.
Eben, genau das. Genau das. Und mit diesem kleinen Punkt gebe ich dann vielleicht mal ab an Marc oder wer immer möchte.
Ja, ich würde auch sagen, das ist schon ganz gut abgerundet. Man muss auch sagen, wir haben vorher den Punkt, wie wichtig sind Animationen, und da, wenn du nicht ein Standbild vor dir haben willst, das sich nur in einer bestimmten, also es muss eine bestimmte schnelle Abfolge haben, damit es als Animation gilt, damit wir die Bildabfolge als eine Bewegung wahrnehmen. Und wenn jemand sagt, es ist mir nicht wichtig, Animation, dann soll er ein Spiel spielen, das halt nur Standbilder, genau, das nur Standbilder zeigt mit bestimmten Abwägen. Deshalb, es ist sehr wichtig, was man auch bedenken muss, dass es sehr schwer ist, das zu machen. Es ist so leicht, eine Animation zu verhunzen und aus einer, die vielleicht mal funktioniert hat, eine zu machen, die überhaupt nicht mehr funktioniert und überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Dass wir so viele, dass Leute mal darauf achten sollen, wie viel überhaupt der eigene Charakter so macht oder was die Gegner machen, wie gut man das wahrnimmt, was eine Person vorhat oder sowas in die Richtung. Wir hatten es von Antizipation und Kampfgeschehen in der 2. Folge. Wie du selber rausfinden kannst, was in dem ersten Bild passiert und wie das umgesetzt wird. Oder auch in der Welt, wo überhaupt drauf geachtet wird in Spielen, dass du die Welt eher wahrnimmst. Also mal so ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen für ein Level, wo Regen peitscht, wo Lichter sich bewegen, wo Deckenventilatoren oder irgendwas da stattfindet und die ganzen Bewegungen, wie ich da durch die in die Welt reinzieht, so ein bisschen mal Aufmerksamkeit schaffen auf das, die Profession so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit einfach bekommt oder so ein bisschen Lichtblick schaffen. Das wäre vielleicht mal ein Sentiment, was man noch mitgeben kann. Ansonsten finde ich, war das schon vom Jan Hendrik eigentlich alles abgerundet, was ich jetzt auch gesagt hätte.
Ja, dann ich sehe das relativ gleich, wie du das gerade beschrieben hast, Marc. Dann würde ich doch an der Stelle aber auch sagen, dass wir jetzt nochmal Musik spielen. An der Stelle möchte ich auch einfach mal anmerken, dass ich schön fand, dass wir jetzt so ein größeres Thema mal geschafft haben. Ich hoffe mal, es ist auch was den Zuhörern gefällt. An der Stelle dann schamloser Eigenplug. Ihr könnt auch einfach mal auf Facebook eine Rückmeldung geben und bei Horaz, ob ihr tatsächlich Interesse an solchen Themen habt. Wenn ja, könnt ihr das auch schreiben. Ansonsten, hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und an der Stelle dann einfach ein bisschen Musik. Und wir sind gleich wieder hier zurück und reden darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind. Bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele. Und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel.
Guten Abend. Außerdem mit von der Partie ist Marc Braun.
Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz.
Hallo, der Jan-Henrik Valendi ist auch da.
Hi, Benny Sliskovic ist mit von der Partie.
Hallöchen und natürlich der Marvin Klaus ist auch da.
Jawohl, und wir haben uns heute über Animation unterhalten, in Videospielen wohlgemerkt. Und sind jetzt am Ende unseres Themas angekommen und da reden wir für gewöhnlich immer darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind. Und getreu diesem Motto möchte ich dich, Jan-Henrik, fragen, was spielst du denn gerade? Was hast du die letzte Woche gespielt oder die vorletzte Woche auch?
Ich habe nicht so viel zu berichten. Ich spiele nach wie vor Cyberpunk 2077, habe da mittlerweile meine guten 50 Stunden drin. Bin noch lange nicht fertig, aber... die Tatsache, dass ich so viel Zeit reingesteckt habe, spricht schon dafür, dass mir das Spiel dann doch irgendwie ganz gut gefällt. Es ist ein großes Mess, es ist wahnsinnig überambitioniert und scheitert dementsprechend an vielen Ecken, aber insgesamt fühle ich mich doch ziemlich wohl in dieser Welt und verbringe da ganz gerne meine Zeit. Was ich angefangen habe auf meinem Smartphone, ist ein kleines Spiel, was gerade im internationalen Markt gestartet ist, namens The World Flipper, so ein Gacha-Game. Bis jetzt habe ich relativ viel Spaß damit. Es hat eine ganz nett geschriebene Geschichte, es hat aufwendige kleine Pixel-Animationen und das ist im Prinzip ein Gacha-Game kombiniert mit einem Flipper-basierten Kampfsystem, was ganz interessant ist.
Moment, das klingt total cool.
Es ist ziemlich nice. Kann ich jetzt noch empfehlen. Ich weiß nicht genau, ob man irgendwann gegen so eine Gacha-Game-typische Paywall rennt, aber bis jetzt habe ich ziemlich viel Spaß damit, auch ohne zu bezahlen.
Okay. Marc, was hast du gespielt?
Ich habe größtenteils immer noch Blasphemous gespielt, bin auch ziemlich am Ende und bin eigentlich gerade nur noch am Komplettieren von den ganzen Sachen, was man noch aufsammeln kann, weil die Welt habe ich schon ziemlich gut erforscht und es fehlt nur so ein paar Sachen. Das ist immer das Anstrengendste, wenn nur noch so Kleinigkeiten irgendwo versteckt in der Welt fehlen. Ein Spiel, das ich absolut empfehlen kann. Es ist sehr atmosphärisch und macht einfach alles richtig. Es ist ein gutes Metroidvania, es ist ein gutes Souls-like, wenn ihr aus der Richtung kommt und stellt die Welt einfach schön dar und hat gute Mechaniken. Das ist ein schöner alter 2D-Teil, auch mit einer Pixel-Grafik. Und dann gab es im Angebot Aquanox Deep Descent. Das hat jetzt eine andere Studio übernommen. Also es war nicht mehr das Massive, die gibt es ja nicht mehr. Und ich muss sagen, das Spiel hat in den Kritiken bei Steam ist nicht so gut abgestaubt. Es ist so ausgeglichen oder so und viele Motzen drüber. Und ganz verständlich ist es nicht, weil es ist ein anderer Ansatz wie die alten Aquanox-Spiele. Die waren Weltmeister im Worldbuilding. Also es haben die richtig gut hinbekommen, diese Welt gut darzustellen, selbst nur ohne Dialogen oder auch so und wie die Story vorangeht und das Ganze. Jetzt sind sie gameplay-technisch ein bisschen besser, aber es ist ein kleines Studio, das merkt man. Trotzdem ist es definitiv besser als sein Ruf und es macht Spaß und ist sehr atmosphärisch und ist einfach auch so ein Nischengenre, durch die Unterwasserwelt zu gleiten in so einem kleinen U-Boot. Irgendwie gefällt mir das, irgendwie ist es was für mich. Deshalb Subnautica habe ich auch gemocht aus dem Grund. Das sind ja die zwei Spiele, mit denen ich gerade am meisten Zeit verbracht habe. Ja.
Cool. Bianca?
Ich kann mich kurz fassen, ich hatte nämlich einfach keine Zeit. Also manchmal bin ich dann plötzlich doch ganz froh, dass Animal Crossing eigentlich ein Casual-Game ist.
Okay. Ludwig? Was hast du gespielt?
Da stellst du mir jetzt eine Frage.
Er hat's vergessen.
Tatsächlich stellt er gerade die Frage.
Ich habe verdammt viel Prison Architect gespielt die letzte Woche über. Das hat mich wieder so fest im Griff. Und ich habe angefangen mit Deathloop, das wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist das neue Spiel von Arkane, die haben zum Beispiel auch Dishonored gemacht oder die neuen Wolfenstein-Spiele.
Nee.
So ein Spiel in...
sie haben nicht die neuen Wolfenstein-Spiele gemacht, das war Machine Games.
Oh ja, genau. Nein, sie haben Wolfenstein Ray. Youngblood spezifisch gemacht.
Echt?
Was, ja. War kein besonders gutes Spiel, aber es ist auch eins, das sie gemacht haben und das so halbwegs neu ist. Vor allem haben sie Dishonored gemacht, das ist der wichtige Teil für mich.
Für mich
auch.
Das
ist ein Spiel im legendären, ominösen, sehr schlecht definierten Genre der Immersive Sims. Und ja, da werfen sie so ein bisschen alles an Immersive Sim-Gedönsens zusammen, was sie in ihren anderen Spielen gemacht haben. So, es hat so die übernatürlichen Kräfte und so ein bisschen den Grafikstil von einem Dishonored 2. Von Dishonored allgemein, nicht spezifisch 2. Hat so ein bisschen das Gunplay von einem Prey, hat das Kicken von Dark Messiah of Might and Magic. Und es ist verdammt gut.
Okay. Benny, was hast du gespielt?
Ja, bei mir ist immer noch so dieselbe Problematik vorhanden wie letzte Woche, aber ich habe angefangen mit Heroes of Might and Magic 3 mal wieder. Und ja, das lässt sich eigentlich ganz schön spielen. Hab mittlerweile angefangen, so die Kampagne durchzuzocken, weil ich das irgendwie noch nie gemacht habe. Ich habe eigentlich immer nur
normale KI-gesteuerte Kämpfe gemacht. Was auch lustig war, aber jetzt mal so die Kampagne nochmal durchzumachen, ist auch was Interessantes. Okay. Ja, und dann, was bei dir so, Marvin? Was hast du gezockt?
Ich habe tatsächlich die Zeit gefunden, mal wieder Satisfactory auszupacken, nachdem ich jetzt ein neues Let's Game It Out Video gesehen hatte, wo allmögliches Chaos-Zeugs gebaut wurde. Ich muss sagen, es macht noch immer Spaß. Es ist natürlich immer noch super anstrengend, alles zum Laufen zu bringen, wenn man eine neue Basis anfängt. Und ich muss auch mal gucken, ob ich überhaupt wieder richtig reinfinden werde oder mir überhaupt die Zeit nehmen vor dem nächsten großen Update, das kommen soll, demnächst. Ja, aber ansonsten habe ich die Woche gar nicht so viel gespielt. Ich habe ein bisschen City Skylines gespielt, aber vormerklich einfach YouTube-Videos geguckt. Aber so viel dann auch zu mir. Das war's von uns für heute mit der Sendung. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf SoundCloud nachhören. Ansonsten sind wir nächste Woche Freitag, Abend 18 Uhr wieder im Horaz zu hören. Und wir wünschen euch jetzt natürlich ein schönes Wochenende, einen schönen Abend und viel Spaß mit der Musik bei Horaz 886. Tschüss.
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 Ciao.
Horaz 886.